Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Heute mit Christine Watti.
Glaube ich jedenfalls. Und Julius Stucke. Ich kann dich allerdings nicht sehen. Hinter diversen Monitoren hier im Studio. Mikrofonarmen. Also ich sehe natürlich schon einen Teil deines Auges.
Ja, ich bin's wirklich. Und wir haben uns diese Woche auch schon mal getroffen, weil wir zusammen im Kino waren. Dazu aber gleich mehr. Ich will mit einem viel aktuelleren Thema anfangen. Nämlich Paul Auster ist gestorben. Der US-amerikanische Schriftsteller. Im Alter von 77 Jahren. Nach längerer, schwerer Krankheit. Paul Auster ist ja zumindest jemand, bei dem man nicht gleich die ganze Biografie aufzählen muss. Zumindest kann man davon ausgehen, dass er so ein bisschen sich in den Mainstream auch reingeschrieben hat, was seine Romane betrifft oder auch Drehbücher von Kinofilmen. Deswegen mache ich jetzt nicht dieses, ich erkläre nochmal alles, aber zumindest können wir es über Gefühle vielleicht auch regeln. Was verbindest du denn mit Paul Auster?
Ja, ich habe, als ich das gehört habe, in der Tat gedacht, war da nicht auch und dann nicht irgendwie ein Buch, sondern ich habe in der Tat an Smoke gedacht, diesen wunderbaren Film aus den 90er Jahren, will ich auf jeden Fall jetzt nochmal schauen und wissen, ob der auch funktioniert, wenn man nicht mehr starker Raucher ist. Ich glaube, der deutsche Untertitel war auch sowas wie Smoke unter Rauchern oder so.
Ja, schrecklich.
Ja, gruselig. Und den haben wir geliebt damals und den will ich jetzt auf jeden Fall nochmal schauen, ob ich den immer noch lieben würde.
Für den hatte Paul Auster das Drehbuch geschrieben, genauso wie für den Nachfolgefilm Blue in the Face. Ich habe festgestellt, dass mich mit Paul Auster vor allem seine Frau Siri Husfett verbindet und das Buch, was ich liebte, das, glaube ich, Anfang 2000, weiß ich nicht, 2 oder 3 erschienen ist. Es geht um so Künstlerfamilien in New York und erzählt, glaube ich, auch indirekt Patchwork-Familien-Schwierigkeiten auch aus der Auster-Hustfett-Kombination und aber viele andere Dinge auch. Und eigentlich hatte ich immer das Gefühl, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, dass ich in Paul Austers Zuhause und in seiner Nähe war, nochmal mehr als über seine Romane. Grundsätzlich sagen wir euch all das, erstens, weil wir euch immer gerne auf das Programm von Deutschlandfunk Kultur hinweisen, denn da wird natürlich an Paul Auster auf ganz verschiedene Art und Weise erinnert. Also schaut doch mal in der DLF-Audiothek nach, müsst ihr nur Paul Auster eingeben, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, findet ihr viele Dinge. Kann ich echt nur empfehlen, weil da immer super Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind. Und aber auch, weil wir uns gleich gefragt haben, hat eigentlich jemand schon Paul Austers Leben verfilmt oder wird es jetzt jemand tun und vor allem gäbe es denn genug Stoff? Ich glaube schon.
Den gäbe es auf jeden Fall, aber das ist auch gleich wieder der Punkt, wo man sagt, will man, dass das jemand verfilmt, weil es halt ganz viel relativ tragischen Stoff gibt in den letzten Jahren, weil Paul Austers Sohn gestorben ist und davor die Enkeltochter von Paul Auster, Drogen haben eine Rolle gespielt, Überdosis. Ich will das gar nicht alles erzählen, weil es wirklich so eine tragische Geschichte ist, bei der ich mir wünschen würde, dass das vielleicht nicht jetzt sofort jemand im Blick hat für einen richtig tragischen Kinofilm.
Der Untertitel dieser Folge heute ist nämlich, muss man als Künstler, als Künstlerin Angst vor dem Tod haben, weil irgendwer hinterher ein schlechtes Biopic über einen machen könnte. Und das passt in diesem Fall vielleicht auch. Bisher wissen wir noch nicht so viel, ob es da auch jetzt schon Pläne gibt. Aber wir reden darüber und zwar nicht nur wir beide, sondern wir haben uns anhand eines aktuellen Vorfalls im Kino, nämlich der Erzählung des Lebens von Amy Winehouse im Film Back to Black, 2 Expertinnen, Experten eingeladen, von denen wir glauben, dass wir über den Film reden können, aber eben über diese große Frage, einfach auch als, weiß ich nicht, Hilfestellung für berühmte Menschen, die uns zuhören. Muss man Angst vorm Tod haben wegen dieser Biopic-Geschichte oder gibt es auch gute Beispiele?
Ja, und welche Fragen sollte man sich vielleicht vorher stellen? Wie will man nachher irgendwie, wenn man das will, wie will man nachher dastehen?
Die Kulturjournalistin Aida Bagernejad ist da. Du warst schon mehrmals da. Ich möchte dich trotzdem wiederum herzlich begrüßen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Und dann ist Patrick Wilinski da. Kennt ihr natürlich auch entweder aus dem Deutschlandfunk Kultur oder hier aus Lakonisch Elegant. Filmkritiker, Filmjournalist, Filmkenner. Hi Patrick.
Hallo.
Wir fangen einfach mal mit dem konkreten Beispiel an, wie wir überhaupt auf diese Frage gekommen sind. Es ist tatsächlich dieser Film über Amy Winehouse, Back to Black. Der ist schon eine Weile in den Kinos, ich glaube 3 oder 4 Wochen inzwischen schon. Und wenn ihr ihn noch nicht gesehen haben solltet, liebe Hörerinnen und Hörer, da kann man jetzt schon auch im Gespräch trotzdem ganz gut folgen. Und es gibt auch interessanterweise sehr unterschiedliche Meinungen, ob dieser Film denn jetzt gelungen ist oder nicht. Patrick, Wie fandst du denn den Film? Du hast sogar mit der Regisseurin gesprochen.
Und der Hauptdarstellerin.
Und der Hauptdarstellerin. Ja, stimmt, stimmt. Regisseurin ist
Anne Taylor-Joy,
genau,
die man sicherlich kennt, weil sie auch den großen Literaturklassiker 50 Shades of Grey verfilmt hat, natürlich. Und Marissa Abella spielt die Hauptrolle, ist eher eine unbekannte Schauspielerin, die man eher aus kleineren Serienauftritten kennt. Das ist ihre erste große Kinorolle. Also, es ist ja der erste groß angelegte Spielfilm über Amy Winehouse. Es gibt so viele Sachen, die man hätte erzählen können. Der Film machte sich recht leicht. Ne? Er erzählt relativ das Bekannte über Amy Winehouse. Er versteht sich auch als vielleicht nicht die komplette Biografie, aber schon zumindest als recht umfassende Biografie über den Aufstieg von diesem Working-Class-Girl, dann hin zur Karriere, dann die Drogen, dann die Abhängigkeit von ihrem Freund, dann wie sie mit Mark Ronson Back to Black auf Grundlage ihrer Beziehungen macht. Die Idee des Films ist letztendlich, dass er versucht, das Leben von Amy Winehouse über ihre Songtexte zu erzählen. Das ist eine nette Idee, aber das hätte auch natürlich viel, viel besser sein können, wenn wir ehrlich sind.
Also ich habe den tatsächlich verpasst im Kino, aber wir haben ja gerade eine richtig gehende Schwemme an MusikerInnen und KünstlerInnen Biopics. Ich habe leider, muss man sagen, den Bob Marley-Film jetzt vor kurzem gesehen und es ist diese Hagiografien und da geht ja auch Amy in die Richtung. Ich finde ich wirklich sehr, sehr, sehr problematisch. Die geben mir nichts. Da ist ja auch bei Bob Marley geht es darüber, über ein Album sein Leben zu erzählen. Und es ist dann eine nette Jukebox. In dem Fall nicht mal eine nette. Aber es ist nichts anderes als Fanservice. Und das ist etwas, was mich generell gerade am Kino sehr langweilt, als Musik, aber auch Filmkritikerin manchmal.
Ja. Unsere Einschätzung oder unser Gefühl nach dem Film, Julius, nicht so begeistert.
Nee, ich war nicht so begeistert in dem, was Patrick das gerade beschrieben hat, wie der das Leben nachzeichnet. Und dann hast du das in so ein paar Schritten gesagt, ne? Dieses Großwerden, Berühmtwerden, die Drogen, der schreckliche Tod und so. Also selbst in deiner Erzählung kann ich mir einen besseren Film vorstellen, als den ich jetzt gesehen habe. Weil ich fand ihn halt echt wirklich ziemlich langweilig, weil, also wir kommen vielleicht auch noch über sozusagen grundsätzliche Schwierigkeiten. Will man sowas erzählen? Soll man sowas erzählen? Ich fand aber da einfach, also selbst wenn man es erzählen will, war es eben nicht spannend erzählt. Also diese Geschichte mit dem Bogen, sie wird groß, sie fällt immer wieder. Selbst die hat mich irgendwie da nicht gehalten und habe mich dann gefragt, was ist das, was es so langsam gemacht hat?
Da habe ich eine Gegenfrage. Und zwar, kann ein Film, so ein Biopic, wirklich spannend erzählt sein, wenn Familienmitglieder darin involviert sind? Mhm. Und das war ja bei Amy der Fall, das ist bei Bob Marley der Fall, das ist bei sehr, sehr vielen anderen der Fall. Und also ich wage zu behaupten, wenn Familienmitglieder oder Betroffene involviert sind, ist das für mich erstmal ein Zeichen, vielleicht etwas Abstand zu halten. Es gibt lobenswerte Ausnahmen, das muss ich direkt auch sagen, aber meistens dann eben doch nicht.
Wobei die Familie von Amy Winehouse ja nur befragt worden ist von der Regisseurin. Die Rechte an den Liedern und so hatte sie ja schon alle, die lagen woanders. Also hier wird auch keine Biografie verfilmt und es ist jetzt auch nicht aufgrund des Amy Winehouse Estates entstanden. Da gibt es ja auch immer diese Geschichten mit Michael Jacksons Vater und so weiter. Das sind ja die großen Geschichten. Es stimmt. Ich glaube, man muss sich einfach fragen, was interessiert mich daran? Und ich glaube, hier fehlt mir das, weil beim Sehen des Films und manchmal, Filme dauern ja der vor allem auch 2 Stunden. Das heißt, es gibt Ideen, wo man denkt so, ah ja, das ist ja vielleicht etwas, was dich interessiert. Und mir wurde dann nochmal deutlich bei Amy Winehouse, und ich bin jetzt kein großer Musikmensch, gerade was Popmusik angeht, aber ich dachte mir, es war schon interessant, ihre öffentlich ausgetragene Alkoholsucht fiel in eine Phase, wo Robert Downey Jr. seinen 2. Rückfall hatte, wo Heath Ledger gestorben ist, Philip Seymour Hoffman sich auch öffentlich mit seinen Drogenproblemen gezeigt hat. Und man hatte das Gefühl, dass diesen prominenten Männern gegenüber so eine Art Respekt herrscht. Ach, pass auf, er hat Probleme, er muss sich zurückziehen. Und Amy Winehouse, und das zeigt der Film nur in einer Szene, sie war für Late-Night-Talker in den USA eine Punchline für ihre Jokes. Mhm. Und das ist ja ganz interessant, wie die Medien mit so einem Menschen umgehen, weil sie vielleicht eine Frau war, weil sie vielleicht das öffentlich rumgetorkelt hat. Also da ist ein Thema, aber das interessiert den Film natürlich nicht in der Form, weil es muss weitergehen, weil es so additiv ist. Und dann und dann und dann.
Mhm. Ja, also. Ja.
Aber diese Frage, Alter, die du aufgeworfen hast jetzt, die würde ich schon irgendwie so beantworten, dass es möglich gewesen wäre, da was Interessantes rauszuholen, weil mich zum Beispiel sehr interessiert hätte. Ich habe irgendwann, Christine, zu dir gesagt, ne, ich finde eigentlich fast die Rolle des Vaters viel interessanter. So, den will ich eigentlich sehen, der ja auch eine kritische Rolle in ihrem Leben gespielt hat. Und das wusste ich so genau gar nicht, als ich den Film gesehen habe. Und viele sagen auch, er kommt zu gut weg. Aber es gibt diese Szene, wo sie, ich glaube, das ist Grammy-Preisverleihung und sie machen da eine Party dazu und sie singt und dann singt sie Rehab mit diesem Text und das ist so ihr Ding und ihr Fallen und alles drin und der Vater sitzt da unten und freut sich halt mit Leuten und stößt an und so und die sind glücklich. Und da dachte ich so, ah, diese Rolle des Vaters, der zwar hier relativ nett vielleicht dargestellt wird, aber der ja irgendwie auch vielleicht ein unguter Teil war in diesem, mein Daddy sagt, es ist okay so, das hätte ich zum Beispiel, die Rolle hätte man total spannend irgendwie erzählen können. Was steckt dahinter? Wie ist das Verhältnis von den beiden? Ich meine, vielleicht fehlt das Material oder so und dann ist auch blöd zu interpretieren, aber also es gäbe schon, glaube ich, spannende...
Ja, aber das ist ja die Frage, auf die das hier auch so ein bisschen hinauslaufen soll, weil es gibt bestimmt natürlich in jeder Lebensgeschichte ganz viele spannende Punkte, aber diese Biopics, die handeln ja ganz oft so spiegelstrichartig Dinge ab. Also so, die versuchen ein ganzes Leben zu erzählen in 90 Minuten oder 2 Stunden oder wie auch immer und tun sich ja, finde ich zumindest, ja eher schwer daran, sich zu entscheiden, auf welcher Spur will ich denn jetzt eigentlich weitergehen und was ich da auch nämlich übrigens interessant fand, weil man muss ein bisschen aufpassen mit der Unterscheidung. Also der Kinofilm heißt Back to Black. Es gibt aber diese sehr, ich glaube auch preisgekrönte Dokumentation, die heißt...
Die Asaf Kapadia Oscar ausgezeichnete genau. Dokus, die heißt nur Amy.
Die heißt nur Amy, ja. Genau. Nur, dass wir das nicht durcheinander bringen. Und da passiert ja was echt Interessantes, weil man dann feststellt, die ist total gespeist aus ganz viel Dokumentationsmaterial, aus Beiträgen von Journalistinnen und Journalisten, aus allem möglichen Kram, um wirklich zu versuchen, ein richtiges Bild zu erzählen. Und wenn man beides in so kurzer Zeit, wie wir das jetzt getan haben, hintereinander guckt, dann sieht man, dass es natürlich auch ganz große Wahrheitsfragen gibt. Also es wird einfach im Film stellenweise die Geschichte von Amy Winehouse komplett anders erzählt als in der Dokumentation. Und dann fragt sich natürlich irgendwie, was will die Regie in diesem Fall und mit welcher Geschichte gehen die Leute eigentlich warum nach Hause? Ist vielleicht ein bisschen banal, das zu fragen, fiel mir aber trotzdem auf, weil ich das Biopic von Johnny Cash und June Carter sozusagen, das war, wie alt ist das, 20 Jahre
Walk
oder sowas?
Walk the Line,
genau. Ja, ja. Mhm. Und das, da war, weiß ich noch, dass ich damals dachte, ah Mensch, jetzt weiß ich mal richtig viel über die beiden. Und natürlich jetzt im aktuellen Fall sieht man, dass man natürlich möglicherweise nichts weiß oder nur eine Perspektive ist vielleicht... Nicht auflösbar, hat aber, glaube ich, ja schon immer unterschiedliche Motivationen. Die Dokumentation will rausfinden, was war. Und der Film will, und jetzt sagt ihr mal bitte, was will denn das Biopic eigentlich? Unterhalten, informieren, ergänzt es etwas?
Ich glaube, es gibt viele Gründe, warum es das gibt. Es ist das Interesse am Phänomen Amy Winehouse weiter, ja, oben halten. Es ist sie in einen, und das läuft ja auch schon bei ihr seit Jahren, in einen nicht vielleicht Göttinnen gleichen Status, aber Heilige der Musikindustrie oder der Musikszene, des Pop, des Rock, was auch immer, des Soul-Status erheben. Natürlich ganz klar Geld verdienen, weil Biopics, klar, Rechte kaufen etc., das ist nicht billig, Musikrechte sind nicht billig, aber man hat, das Risiko ist ja kalkulierbarer und korrigiere mich da gerne, Patrick, aber das ist ja für Film total interessant, weil auch in unserer Welt des absoluten Daten-Overkills. Man weiß, wie viele Leute Amy Winehouse auf den Streaming-Plattformen hören. Vielleicht kauft dann ein Teil davon, relativ kalkulierbar, auch ein Kinoticket. Ist jetzt kein allzu großes Risiko. Und Leute sehen gern Geschichten, die sie mehr oder weniger kennen, die ihnen bekannt vorkommen.
Total, richtig. Das Zauberwort ist IP. Das ist gerade das Wort, das alle Türen in Hollywood und jenseits dessen öffnet. Also Intellectual Property, also geistiges Eigentum. Sprich, ich suche als Produzent nicht den originalen Stoff, mit dem ich was riskieren müsste, sondern da ist ja schon eine Marke. Und ja. Amy Winehouse hat die Fans. Und selbst wenn die Fans das nicht mögen, und bei dem Film war es ja so, dass die Fans extrem dagegen waren von vornherein, weil sie schon wieder eine Ausschlachtung ihres Idols befürchtet haben, negative Publicity, wissen wir seit Barbara Streisand, ist auch gute Publicity. Und es stimmt natürlich, die Welle und Flut an Biografiefilmen in den letzten Jahren kommt daher, dass man keine Risiken eingeben möchte. Auch da gibt es Unterschiede. Ich meine, Oppenheimer hat den Oscar gewonnen. Ich finde, das ist eine sehr kreative Art eines Biopics. Es gibt aber, was die Musik anbetrifft, wirklich recht unkreative Arten, weil ich glaube, dass man da häufig in Richtung Jukebox-Musical ginge. Und da finde ich zum Beispiel, Back to Black hätte ein super Musical werden können, weil am Ende ist das vielleicht das Maximum, was der Film an Potenzial, also so wie er jetzt angelegt ist. Und man muss sich auch fragen, wie provokant möchtest du sein? Ohne jemanden, der Amy Winehouse und ihre Musik liebt, zu nahe zu treten. Bei dem Film hatte ich manchmal das Gefühl, vielleicht war da auch nicht mehr. Vielleicht war das auch jemand, der das eben diese gottgegebene Stimme hatte und einfach super gesungen hat. Vielleicht war sie eben nicht die Erlöserin des Pop. Vielleicht war das einfach jemand, der gut funktioniert hat in einem System.
Ja, oder auch. Sie war ja nie Pop. Also in der Doku ist sozusagen Absolut. Die Auflösung, dass dann Tony Bennett am Ende mit ihr mal gesungen hat. Und das haben sie eben auch als Material. Mhm. Und er sagt, sagt dann auch, als sie dann schon gestorben ist, er sieht sie in einer Reihe auch mit Ella Fitzgerald und Billie Holiday. Und er hätte ihr immer gerne gesagt, leb mal ein bisschen langsamer, weil die Leute brauchen dich hier. Und eigentlich hätte sie in den Jazzclubs bleiben sollen. Also sie war sozusagen, sie wurde dann angesehen, so ist die Erzählung da, als die Erlöserin des Pop. Aber in Wirklichkeit war die gar nicht Pop und war vielleicht da auf den Bühnen. Ja, und das, völlig falsch.
Das Jazz war doch ihr Ding. Ich meine, das ist in dem Film, kommt es relativ kurz so, aber es gibt diese eine Szene, wo sie schon sagt zu ihrem Vater, ich verstehe nicht, wie Leute irgendwie Jazz nicht mögen können. So. Und in der Doku ist es ein bisschen breiter, dass man versteht auch, also wenn man dann auch mal hinhört, ich meine, die singt halt schon auch noch anders als 0815 Pop so. Und deshalb würde ich da auch als nicht Amy Winehouse-Fan irgendwie, musste ich da kurz diesen Widerspruchsgedanken haben, weil ich dachte, so, also ich würde es so übertragen auf den Film und die Doku. Ich fand, die Doku ist Jazz und der Film ist Pop so. Also weil
Ja, das ist die Frage, was einen interessiert. Und ich sage mal so, es wird noch andere Spielfilme über Amy Winehouse geben. Also es ist ja nicht so, dass es nur ein Spielfilm über eine prominente Person, über einen prominenten Musiker geben wird. Das war jetzt erstmal der erste Aufschlag und der war nicht so gut.
Meinst du, der hat nicht das Thema ein Stück weit verbrannt?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass gerade, das ist ja häufig so, ne? Es ist so eine Sehnsucht danach, korrigiert das doch. Und dann kommt eben ein Projekt und korrigiert das vielleicht. Vor allem, weil es auch so viele Schauspielerinnen gibt wie Lady Gaga, die das immer wieder in Interviews sagt. Sie würde das ja gerne auch spielen wollen. Und sicherlich geht vielleicht ein bisschen Zeit jetzt noch ins Land, aber ich kann mir vorstellen, es wird noch dieser andere Amy Winehouse-Film sicherlich entstehen.
Aber während du gerade erzählt hast oder gesagt hast, es wäre viel spannender gewesen, das anhand wirklich als Musical aufzuziehen, anhand der einzelnen Songs, episodenhaft, musste ich an ein sehr gelungenes Biopic denken, und zwar das Bob Dylan Biopic von vor ein paar Jahren, I'm Not There. Ich muss den auch unbedingt mal wieder gucken, weil da haben sie es ja episodenhaft an seinen, unter Taylor Swift würde das heißen, Eras aufgezogen, mit verschiedenen Schauspielern, sehr künstlerisch, und um diesem Phänomen irgendwie näher zu kommen und doch nicht dem Enigma näher zu kommen. Und das war ja sehr toll gelöst. Und mit dem und ein paar anderen Filmen, wo ich denke, es ist gut gemacht, habe ich das Gefühl, ja, mir gefällt ein Biopic dann, wenn es über diese Hagiografie hinausgeht und über die Nacherzählung eines Lebens, weil das finde ich ehrlich gesagt über den Aspekt des Fanservice, den ich vorhin erwähnt habe, hinaus relativ langweilig.
Ja, ich denke auch, dass wenn man das Leben eines Prominenten verfilmt, hast du ja die Person und die Persona, also das, wofür er oder sie steht und das, was er oder sie gelebt hat. Und für mich ist das, was diese Person erlebt hat, recht langweilig, weil das ist Wikipedia. Ne? Ging da zur Schule, es gibt Liebe, es gibt keine Liebe, ne? Es gibt Trennung, das übliche, Liebe, Tod und Teufel, nie dem Leben. So. Aber dann gibt es diese Persona, und Bob Dylan, das ist ja interessant, so, was ist Bob Dylan? Was ist er für dich? Was ist er für mich? Ist er ein kleiner schwarzer Junge? Ist er eine Frau? Das ist egal. Und in dem Moment wird es ja spannend, weil Film kann ja wunderbar eben mit unterschiedlichen Spiegelungen spielen. Ne? Also, und dann wird etwas Spannendes draus, wenn man etwas dem entgegensetzt. Ja? Weil wir lernen ja diese Prominenten nie wirklich kennen, nicht wahr? Wir kennen sie ja auch letztendlich über ihre Auftritte. Und das ist letztendlich das Medium, das man erzählen könnte. Ja? Und die Person dahinter, meistens kochen die alle mit Wasser.
Und kreativer Prozess ist auch schwierig zu zeigen. Also gerade, ihr habt vorhin über Paula Auster gesprochen, wie will man zeigen filmisch, wie einer schreibt und eine tolle Idee für ein Buch hat. Und darin scheitert zum Beispiel auch der Bob Marley-Film. Er versucht irgendwie den kreativen Prozess zu zeigen, aber fällt da komplett flach, weil wie will man wirklich nachvollziehbar zeigen, wie jemand die tolle Idee für einen Song hat? Es geht noch besser vielleicht als bei einer Buchidee, aber beides. Kreativität ist halt passiert im Kopf und ist relativ langweilig anzusehen.
Ja, das stimmt. Ja.
Und interessiert dich denn dann aber die Frage, wie es irgendwie musikalisch gemacht ist? Also auch so aus musikjournalistischem Blick. Es sind ja in der Regel eigentlich so, sind die Schauspielerinnen oder Schauspieler auch die, die es dann singen. Und hier auch so. Und dann ist natürlich auch das eine Ebene, die Frage, wie gut singen die das? Irgendwie bringt mich das raus? Irgendwie spielt das für dich eine Rolle? Bei denen, die du vielleicht auch als gut empfunden hast? Du hast vorhin gesagt, eine Sache fandst du gut. Damit meintest du schon Bob Dylan oder was meinst du?
Nee, damit meinte ich den Priscilla-Film.
Ah, okay.
Da singt niemand. Also doch, da singen Menschen und tun so, als wären sie Elvis. Aber da geht es nicht um die Musik an sich. Aber ich finde das eher, also ich finde das professionell interessant, aber generell oft eher fast an der Grenze zur Respektlosigkeit. Man sieht das ja sehr oft. Und ich fühle mich damit tatsächlich nicht so wohl. Mhm. Aber es ist natürlich sehr oft ein Weg, durch dieses Aufgehen in einer Persona und Person Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist ja Oscar-Fodder, wie man sagt.
Mhm. Okay.
Und hat ja schon mehrmals funktioniert.
Ja, und du hast vollkommen recht. Und ich denke auch, ich glaube, wir müssen auch erklären, warum diese Biopics, aber auch Serien, wenn ich an The Crown zum Beispiel denke, ne? Das ist ja auch so die Royals. Ich glaube, dieses Format bedient erstmal niedere Instinkte, weil es suggeriert uns, wir werden mit ihnen im Bett liegen und wir werden hören, was Camilla und Charles und so weiter. Also wir werden schon, der Boulevardmensch in uns wird da angesprochen. Das ist in Ordnung übrigens.
Und das ist ja auch
fein. Ja, genau. Ja. Ich will das gar nicht bewerten. Das ist wunderbar. Nur irgendwann müssen die Macherinnen und Macher uns sagen, was sie darüber hinaus setzen. Und sowas könnte ja dann plötzlich ein Spiegel auf uns werden. Unsere Gier nach diesen Stars, nach ihren, nicht so besser als ein Comeback. Ne? Er muss abstürzen, sie muss abstürzen. Diese ganzen Jazz-Biografien von Ray Charles bis Parker Byrd, da ist der, du weißt das schon, ja, da kommt das Heroin und natürlich beuten ihn die weißen Produzenten aus. Das stimmt, das war ja auch so. Aber im Film etabliert man so auch Klischees, sodass man eben versuchen muss, über Darstellungen, die vielleicht jetzt nicht 1:1 Realität abbilden, guck mal, wie gut sie XY singt, sondern vielleicht über Verfremdungen. Das finde ich vielleicht bei dem Amy Winehouse-Film gar nicht so verkehrt, dass sie eben nicht 1:1 so klingt wie Amy, sondern dass man eben sich mit sich selber auseinandersetzen muss. Ja, das ist jetzt nicht Amy. Ich mag, wenn Amy so und sie macht das. Also da passiert auch etwas in uns, wenn wir das sehen. Ich bin gegen diese 1:1, der Versuch 1:1 etwas abzubilden, weil das ist, glaube ich, die größte Lüge. Und im Kino oder im Kunst sowieso führt der Weg zur Wahrheit meist über die Lüge, also über eine Verfremdung. Mhm. Ne? Und das passiert viel zu selten in diesen Biografien.
Aber ich finde, ich muss einmal nochmal diese Wahrheitsfrage trotzdem stellen, weil natürlich, wenn man sagt, das ist auch so ein boulevardeskes Interesse im Zuschauer, das darin liegt, und es gibt aber natürlich auch den ökonomischen Aspekt, warum man das ganz gut auf die Leinwand bringen kann. Was ist denn jetzt mit dieser Wahrheitsfrage? Also die Frage, die wir hier stellen, ist, wie macht man es, dass Leute sich nicht im Grab umdrehen müssen, weil über sie leider ein Film gemacht wurde, die ist so ein bisschen witzig und natürlich völlig müßig am Ende, aber ob jetzt Blake, Filler, Civil derjenige war, der Amy an die Drogen gebracht hat oder vielleicht auch sie schon ganz schön crazy war, diese ganzen Details, das sind ja die, die uns auf diese moralische Ebene gebracht haben, zu sagen, ab wann muss man denn auch wirklich sagen, ey, das kannst du so nicht erzählen, Regisseur 1 oder 2. Ist man im Biopic abseits des boulevardesken Interesses schon auch einer Wahrheitserzählung verpflichtet? Bei The Crown war das ja damals sogar so, dass da, weil es so nah an der Wahrheit entlang erzählt wurde, dass sie so einen Disclaimer wollten, ne, die britische Regierung, dass die Leute hier nochmal erinnert werden sollten, Achtung, das ist nicht das wahre Leben. Das fand ich völlig lächerlich, stelle jetzt aber fest, bei Biopics ich gucke das an anscheinend und bin grundsätzlich der Überzeugung, das kann ich jetzt erstmal glauben.
Ist ja auch erstmal eine absolut menschliche Reaktion.
Ja,
also
ja.
Das, was wir in dem Moment sehen, glauben wir erstmal. Deswegen lassen wir uns in Filme fallen. Deswegen gehen wir ins Kino überhaupt, um kurz mal einzutauchen in eine andere Welt und dem, was gerade vor uns abgespielt wird, einfach zu glauben. Es ist ja in einer Welt, wo man nichts mehr glauben kann, ja auch mal was ganz Schönes. Ich glaube, jedes Leben hat irgendwie einen Aspekt, der eine tiefere Wahrheit über unser Sein erzählt. Zumindest ist das der Grund, warum ich mich mein ganzes Leben in all meinem Tun mit irgendwelchen Kulturprodukten auseinandersetze. Und für mich funktioniert ein Biopic, wenn es sich diesen einen Aspekt aussucht und dieser einer Wahrheit nahe kommt und nicht der Wahrheit eines Lebens. Mhm. Tatsächlich ein relativ schlechtes, meines Erachtens schlechtes Biopic, was vor kurzem kam, Girl You Know It's True, über Milli Vanilli. Die spielen ja auch mit dem, ja, das ist nach einer wahren Begebenheit, aber es gibt ja ganz viele Wahrheiten. Ich finde, der Film ist schon ein Stück weit ein gescheiterter Film, aber die sind ja mit diesem Wahrheitsaspekt halt eben dann so umgegangen mit einem, ja, bisschen lustigen Disclaimer am Anfang.
Man muss Lücken, die entstehen in Biografien, dann auch mit Kreativität füllen. Ich erinnere mich an ein, ich nenne es Biopic von Gus Van Sant, der Last Day hieß da, der letzte Tag im Leben von Kurt Cobain. Es ist natürlich kein Biopic über Kurt Cobain, aber was macht Gus Van Sant? Er geht da rein und was ist passiert vor dem Schuss, ne? Die Stille vor dem Schuss. Und er füllt das, glaube ich, mit einer Wahrhaftigkeit, die sehr nah ist an dem, was Kurt Cobain vielleicht herumgetrieben hat, ohne dass er mir den Wikipedia-Eintrag nacherzählt. Und da ist ein gewisser Wahrheitsanspruch drin. Ich meine, Als du das gerade erzählt hast, ist mir nochmal aufgefallen, Leben zu erzählen ist so der Ursprung aller Erzählungen. Ich meine, die Odyssee ist auch ein Teil des Lebens von Odysseus. Und warum ist das so? Weil wir alle Leben kennen. Also man engagiert sich, sagt man ja jetzt auf Neudeutsch, sehr leicht mit Leben, weil alle wurden irgendwie geboren, man hat Liebe, man hat Hochzeit oder auch nicht. Ja, die Abwesenheit ist ja auch irgendwie Connection. Das heißt, es ist erstmal ein sehr leichter Zugang zum Publikum. Aber dadurch kommt, finde ich, auch eine große Verantwortung mittlerweile, weil wir auch eben so viele Klischees und so viele eingefahrene Muster haben.
Aber genau deshalb kommt ja dann dieser ungute Moment rein. Christine hat es gesagt, drehen die Leute sich im Grab um danach, würden sich im Grab umdrehen, wenn sie diese Verfilmung sehen, dass man sich irgendwie Zeit seines Lebens dann zunehmend sorgt, was von einem bleibt, was von einem erzählt wird, weil wir ja irgendwie jetzt auch zu 99% gesprochen haben über das, wie wir draufschauen. Und ich meine, klar, die Person kann nichts mehr dazu sagen, so, aber trotzdem irgendwie wird es da ja so ein bisschen so, dass man denkt, will ich jede, also bei diesem Cobain-Ding, ein richtiges Biopic ist aber, glaube ich, auch in Planung für 2027, habe ich schon gelesen. So. Ja. Und also das finde ich schon echt schwierig. So. Es gibt manche Themen, wo man einfach denkt, ja, da müsst ihr so verantwortlich mit umgehen und was hätte die Person gewollt oder nicht gewollt.
Ja, Kunst kann ja erstmal machen. Das kann dann halt doof sein und wir können es ablehnen oder wir können es für künstlerisch nicht so wertvoll halten, aber es kann ja erstmal machen. Und wenn man sich in die Öffentlichkeit stellt, gerade als kunstschaffende Person, begibt man sich immer ins Risiko der Meinungen von außen. Klar müssen sich KünstlerInnen heute wahrscheinlich doppelt und dreifach überlegen, weil jede IP wird verwurstet.
Allerdings, ja.
Von jetzt bis in die Ewigkeit. Aber ich glaube, das ist weniger für mich der interessante Aspekt. Eher so, sind sie involviert darin? Was bedeutet das, wenn sie involviert sind? Sind die Familien involviert? Haben die dann einen Anteil daran, sich besonders gut zu zeigen im Film? Verfälschen sie die Geschichte in irgendeinem Aspekt? Ist es okay, wenn sie das tun? Das sind für mich die Fragen, die ich relevanter finde. Und ich glaube, Aspekte, die nicht mitgedacht werden, ist, jedes Leben wird ja dann auch komplett kommerzialisiert und kommerziell ausgeschlachtet. Und das ist so ein Seitenaspekt, der auch noch dazu kommt, den ich sehr gruselig finde.
Ja, aber so funktioniert das Geschäft, das stimmt. Ich meine, es gibt ja dieses Hamilton-Musical und da gibt es diese Zeile, wenn ich die jetzt richtig zitiere, who lives, who rise, who tells your story. Das heißt, es gibt diese Unterscheidung dafür, wer lebt das Leben, wer erzählt sie nach und wer profitiert am Ende. Das ist ja die Frage. Und ich glaube, bei sehr prominenten Menschen ist ab einem gewissen Moment ihr Leben und ihre Wirkung allgemein gut. Und die Frage, die Julius jetzt gestellt hat, ist, wem willst du es recht machen? Der gestorbenen Person ist es schwer jetzt etwas, und was würde es für diese bedeuten? Ich meine, wir kennen ja diese Unterscheidung, Autobiografien lesen sich ja meist geschönt. Niemand will, dass da jemand die düsteren Seiten oder jemand überbetont die düsteren Seiten, wenn man sie selber aufschreibt. Also man könnte ja diese Biopics auch als Chance sehen, eben allgemeinere Strukturen wahrzunehmen. Ne? Für was stand das? Auch für eine gewisse Zeit vielleicht. Ne? Mhm. Es gibt jetzt viele Filme über Marken. Ja? Marken sind jetzt auch biografische IPs letztendlich. Sei es das BlackBerry, ein Film, den ich sehr gut fand. Und die erzählen ja auch über uns, über eine Zeit vor dem Smartphone und was das mit uns gemacht hat und was die Menschen dahinter machen wollten mit uns und was letztendlich, was geschehen ist.
Würden also, die BlackBerry-Geräte sich im Grab umdrehen?
Ja, wenn sie das sehen würden.
Die Macher, die jetzt natürlich nicht an der Börse sind und nicht Multimillionen Dollar schwer wie Apple und Co., nicht wahr? Also das war, es erzählt ja auch viel über Zeiten und über Opportunities, also über Gelegenheiten und so weiter. Also da ist viel zu erzählen. Ich verstehe, warum sich viele draufwerfen.
Ist auch lustig, dachte ich gerade, dass es ja logischerweise kein Autobiopic gibt, ne? Es gibt Autobiografien, Leute versichern sich sozusagen schon mal ab, aber auf dieser filmischen Ebene würde ja kein Mensch auf die Idee kommen und sagen, ich mache schon mal einen Film über mich selbst, dann ist schon mal einer da, der genauso erzählt ist, wie ich mein Leben gesehen habe. Und das führte mich nochmal, ist ein bisschen absurd, aber es führte mich trotzdem zur Frage, dass die ja auch, die wird in Literatur oder im Sachbuch oder so auf jeden Fall gestellt, wer erzählt denn die Geschichte von wem?
Ich überlege gerade, ob ich dir widersprechen
ja,
muss.
Ja, mach mal.
Oder ob so etwas wie Straight Outta Compton, ein Film, den ich, glaube ich, mehrmals sogar gesehen habe, nicht eigentlich schon als Autobiopic gelten kann. Klar, Dr. Dre und Ice Cube, die beiden waren jetzt nicht Regisseure, aber sie waren sehr federführend dabei als Produzenten. Und ich kann bis heute nicht sagen, obwohl ich ihn wirklich oft gesehen habe, ob das ein guter Film ist. Mhm. Er ist auf jeden Fall die Geschichte der Sieger der ganzen NWA Crew. Aber es ist schon eine Autobiografie, ja, okay, im Filmischen, nur dass sie nicht selber die Kamera geführt haben und nicht die Regisseure waren. Aber ich glaube, die Regisseure, die durften gar nicht so viel machen.
Und wie ist das bei, weil du das als super Beispiel genannt hast, wie ist das denn bei dem Bob Dylan? Oder ist der mittlerweile gestorben? Wie ist das bei dem Bob Dylan-Ding? Hat der da irgendwas?
Das darfst du Musikfans nicht laut hören lassen.
Da geht jetzt aber der Puls hoch bei einigen Hörerinnen und Hörern.
Nee, aber hat der da irgendwie eine Rolle gehabt? Weil das war mein Gedanke, als du das gesagt hast. So, hat der da irgendwie Einfluss gehabt, mitgearbeitet?
Der hält sich ja zurück.
Der hält sich sehr zurück.
Aber er hätte ja sozusagen, er hätte halt Nein sagen können, ne? Das ist der Unterschied sozusagen. Er hätte, oder? Ich meine, da kannst du dann sagen.
Ja, ich meine, das Drehbuch von Todd Haynes war ja so anders. Also, das ist ja schwierig mit ihm zu. Klar, wird ja wieder ein Biopic über ihn gedreht. Timothy Chalamet spielt ihn. Die sind ja die ersten Fotos wieder zu erschienen. Ach, ich meine, er hat ja alles schon gewonnen, was man gewinnen kann. Man kann ja auch ein bisschen über den Dingen stehen, nicht wahr? Und sein Leben ist jetzt nicht in der Form provokant und zerstörerisch, wenn ich mir überlege, jetzt ein Biopic über Harvey Weinstein oder so zu machen. Also, es gibt heiße Eisen, die man anfassen sollte und vielleicht auch welche, die man nicht anfassen sollte.
Vielleicht ist es ja auch, kann mich auch nochmal selber widersprechen, vielleicht ist die Frage auch so ein bisschen schräg deshalb, weil man natürlich auch sagen kann, es ist ja nicht verboten, zum Beispiel Dokumentation zu machen über ein Leben, und das ist ja dann wirklich nochmal ein anderer journalistischer Angang, in dem man wirklich nochmal genau gucken kann, eben wer spricht jetzt gerade, wer spricht gerade nicht, welche Quellen werden genutzt und welche nicht, vielleicht ist das einfach der Gegensatz und dieses man kann es natürlich nicht mit Literatur oder mit literarischer Aufarbeitung unbedingt vergleichen, weil eben, und das ist ja vielleicht die Antwort auf die Frage, was unterscheidet das Biopic von der Dokumentation, das Biopic tatsächlich nochmal eine andere, ja, weiß ich nicht, Kunstform oder Kulturform ist, die auf einer ganz anderen Ebene funktioniert, die nicht den Anspruch hat, jetzt wirklich ganz genau zu schauen, kann sich der Regisseur auch in die Welt des erzählten Protagonisten hineinversetzen, weiß der die überhaupt Bescheid, sondern dass er eher in einer anderen Aufarbeitung und Unterhaltsamkeit enden soll.
Naja, wir haben aktuell ja wirklich auch zwei Streams an gerade KünstlerInnen-Dokus. Da gibt es die, wo sie selbst involviert sind, und die, die quasi eine journalistische Dokumentation sind, investigativ, wie auch immer, oder eben biografisch sich langhangeln. Und für mich sind diese Vanity-Dokus, wie ich sie gerne nenne, viel näher an den meisten Biopics dran, weil sie ja sehr wenig Raum für Kritik lassen. Und die Frage ist dann, und ich glaube, die wurde vorhin hier auch schon gestellt im Raum, an wen richtet sich dieser Film, diese Doku oder dieses Biopic? Ist es für die Fans? Ist es für den Künstler und seine Nachkommen, oder die Künstlerin und ihre Nachkommen? Oder hat man da einen künstlerischen oder journalistischen Anspruch? Und ich habe das Gefühl, dass wir aktuell, auch weil eben Geld und Rechteinhaber, all das involviert ist, eher für in erster Linie die Nachkommen und die Fans Filme sehen und Dokumentationen sehen und weniger, naja, etwas, was ich wirklich mir etwas Interessantes erzählen will. Man hört, ich bin nicht begeistert.
Ja. Ja, aber Leben wird immer kondensiert. Das wollte ich noch ein. Auch die Dokumentation, die will ich jetzt mal kritisieren, die erzählen ja auch eine Geschichte. Die sind ja auch extrem gelenkt. Und beim Amy-Dokumentation habe ich auch meine Vorwürfe. Ich finde, dass der extrem auf eine Sache heraus will, auf seine These. Und alles, was der These widerspricht, das wird in die Erzählung nicht reingelassen. Umso mehr muss man sagen, es bleibt eine Erzählung, weil, wie du gesagt hast, Christine, wenn jemand sein Leben lang nur filmen würde, eine Kamera sein ganzes Leben lang laufen würde und das als Lebensfilm zeigen würde, das ist urlangweilig, denn der Film, unser Leben besteht aus vielen, vielen langweiligen Passagen. Und er, ja, außer deins,
von Julius.
Genau. Aber grundsätzlich, Verdichtung bedeutet, dass die Fiktion sich reinschleicht, und Fiktion ist dann wieder der Streitpunkt, weshalb wir hier zu viert sitzen können.
Ja.
In dem Fall war die Doku aber auch wirklich spannender. Also so, klar, die hat auch vielleicht Fehler, aber das fand ich interessant. Wenn man einen Film guckt und danach noch eine Doku, selbes Thema, selbe Facts eigentlich irgendwie zugrunde liegend, hätte ich gedacht bei der Doku, ich komme nicht durch. Aber die war viel spannender, interessanterweise.
Ich meine, wir sehen ja auch gerade bei meinem Lieblingsbiopic der letzten Monate, Priscilla und Elvis, das war ja fast gleichzeitig kurz nacheinander. Wir werden nächstes oder übernächstes Jahr oder überübernächstes Jahr vier Beatles-Dokus haben aus vier Perspektiven. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde. Ich finde auch den Regisseur schwierig, Sam Mendes, der das machen wird. Aber prinzipiell erstmal interessant, die Wahrheiten gegeneinander zu stellen. Und ja, ob wir da auf eine höhere Ebene der Erzählung kommen und eine andere Wahrheit finden und eine andere Berechtigung für das Thema Biopic, das würde mich interessieren. Aber das Gegeneinanderstellen, nicht nur von Doku und Film, sondern auch Film Priscilla, Film Elvis, fand ich total spannend. Bei einem bin ich bei drei Versuchen eingeschlafen, bei dem anderen nicht.
Bei den Beatles übrigens fiel mir noch gerade ein, aber das würde mir nicht als Biopic, das ist ja eher eine Dokumentation, da wisst ihr jetzt nämlich auch gleich, wie der Titel ist, diese stundenlange Aufnahme.
7 Stunden.
Ja, genau, die im Proberaum einfach das offenbar mitgefilmt wurde und kannst halt da ist die Erzählung, der Erzählstrang klar, du kannst dabei sein, wie ist denn all diese Musik entstanden. Das finde ich aber super, also das ist natürlich eine Ergänzung dann zu den Geschichtserzählungen.
Der Kreativprozess, ja, also genau. Hier sieht man, wie da was man entsteht, nämlich, genau. Auch mit den Lehren und dem dazwischen.
Absolut, ja. Ja, genau, das stimmt. Da passiert eigentlich das, was wir vorhin angesprochen hatten. Da kannst du dir das mal alles schön angucken, wie was Kreatives passiert oder halt auch nicht passiert.
In 7 Stunden, es wäre vermutlich nur 4 Stunden gewesen, wenn der Schlagzeuger nicht immer reinspielt, wenn der Gitarrist stimmen will.
Aber weißt du, wie das ist, wenn man das anschaut? Und ich bin überhaupt gar kein, weder eine große Beatles-Kennerin noch ein Riesenfan oder so, aber ich fand diese Macher so interessant, weil die dann irgendwas hat, als würdest du so ein Kaminfeuer, diese Kaminfeuer-DVDs oder Streams und so. Echt, das Wahnsinn. Läuft dann irgendwann so im Hintergrund und die machen immer irgendwas und dann kommt was dabei raus oder auch nicht und die sind dann so da. Das hat fast wie eine Installation funktioniert das und natürlich nicht wie eine große Erzählung.
Kreativprozess als Kaminfeuer.
Ja, genau. Ja. Genau das.
Gerade dieses Kreativprozess-Ding, da habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, was mich auch nervt, ist, dass es zu einem eigenen Klischee geworden ist. Dass es dann immer, gerade bei Musikdokus, diesen Moment gibt, wo jemand die zündende Idee hat. Und ja, wir sehen es bei den Beatles in dieser 7-Stunden-Dokumentation. Es dauert halt. Wie gesagt, es ist halt eher langweilig. Es ist wie das Leben, sehr viel Langeweile und dazwischen gibt es einen Moment, der Spannendes.
Ja, und außer, das muss man erzählen, ne?
Außer manche Leben.
Ja.
Wieso tust du eigentlich so, Julius, als hättest du so ein aufregendes Leben? Davon naja, weiß ich überhaupt
nicht. Ich sitz hier mit euch zusammen. Wie soll ich denn irgendwie was anderes denken? Ich lebe halt in diesem Moment und der ist so toll, dass ich denke, mein Leben ist wahnsinnig toll.
Oh, ja, stimmt. Das ist ganz schön schön. Hm. Okay, nächstes Jahr also Beatles-Geschichten. Was noch so? Was müssen wir uns noch auf?
Bee Gees.
Guckst du das dann? Du musst es ja gucken.
Nächstes
du bist ja auch Musikjournalistin.
Am Ende, ja, ich werde natürlich sehen. Außer ich bin wieder krank und verpasse das Screening.
Meinst du, das ist wirklich so erst Amy und jetzt sind wir bei B, Julius?
Ich glaube schon, ja.
Hast du irgendwelche Biopics, Erwartungen an die Zukunft?
Ich hoffe ja immer noch, dass auch etwas darüber hinaus passiert, also jenseits der Biopics. Aber es gibt unterschiedliche, ich habe schon gehört, die Coppolas sollen verfilmt werden als Clan-Geschichte. Also mich interessiert natürlich, wie Hollywood sich dann selbst erzählt.
Stimmt.
Weil das muss man ja auch nochmal auswerten, ja. Nicht wahr? Es reicht ja nicht, dass die Geschichten erzählen. Also da ist vieles zu holen. Ich denke mir immer, am Ende zählt auch, was sie darüber hinaus erzählen wollen. O.J. Simpson ist vielleicht noch etwas, was ich reinstreuen möchte. Das wäre so eine schöne
Stimmt.
Serie,
ach, die
ja nicht über O.J. Simpson und was erzählt hat, sondern über den strukturellen Rassismus, die Polizeigewalt in den USA heute und nicht im Jahr 1990. Weil was interessiert uns heute das Jahr 1990 und interessiert heute? Und man sieht, wie man auch anhand von biografischen Momenten etwas über heute erzählen kann. Und ich glaube, das sind diese biografischen Erzählungen, die wirklich Wert haben.
Wenn wir am Schluss nochmal zu Paul Auster zurückkommen, das haben wir uns nämlich gefragt, Julius und ich, kann man in sein Testament schreiben, ich möchte, dass es über mich auf gar keinen Fall ein Biopic gibt? Kann man wahrscheinlich nicht, oder?
Hat Kafka nicht gesagt, man solle alle seine Werke verbrennen nach seinem Tod? Also ja. Man kann sicherlich einiges aufschreiben. Ja, man kann einiges aufschreiben.
Vielleicht müssen wir als ZuschauerInnen uns auch wieder wagen, mehr Geschichten zu sehen, die nicht auf etwas basieren, was wir schon kennen.
Mhm. Ja. Und das müssen wir jetzt nur dem Kino irgendwie vermitteln, weil das Kino wiederum würde dann ja sagen, ja, mach das doch, aber dann kommen halt nur 12. Und wenn wir aber was machen, wo alle relaten können, dann sind die Kinos halt voll. Wir können das nicht alleine lösen. Ich sag's euch, wie es ist.
Ja gut, aber Aida hatte jetzt die Lösung irgendwie. Patrick sagt es dem Kino, dann ist doch gut.
Ja.
So wir haben es euch gesagt.
So machen wir's.
So, und würdet ihr in eure Testamente reinschreiben, bitte über mich soll es kein Biopic geben? Ich habe das immer, ich habe hier mal schon mal diesen...
Wenn sich Menschen zu Tode langweilen, wollen, wie ich vor einem leeren weißen Papier stehe, gerne.
Also wenn jemand so traurig ist und so gelangweilt ist, dass er wirklich meint, mein Leben zu verfilmen, soll er sie es gerne machen. Ich weiß nicht, mir fallen 80.000 bessere Ideen ein.
Okay, vielleicht gibt es ja wenigstens irgendwann ein Biopic über diesen Podcast. Man könnte das doch vielleicht so gruppenmäßig auflösen. Mhm. Aber es muss auch mehr hier passieren. Julius, wir sitzen halt immer im Studio.
Ja gut, aber ich möchte halt auch diese Geschichten, die ich über deine Tupperdose und so, ich erzähle sie jetzt nicht, aber die ich kenne, in denen die Tragödie steckt, die möchte ich halt einfach auch nicht, dass die danach einfach ausgeschlachtet wird. So, deshalb lassen wir diese Teile lieber raus.
Okay, ich würde sehr gerne einen Film sehen über ein vergessenes Butterbrot.
Ja, ja, dann wenn die Mikros aus sind, kann ich ja vielleicht Teile davon. Und wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr uns schreiben. Vielleicht verrate ich dann per Mail.
Genau, per Mail die heißen Geheimnisse von Kulturpodcast-Host Christine Watti.
Genau.
Und das aufregende Leben von Julius Stucke. Erstmal aber sagen wir Dankeschön an Aida Bagenejad. Toll, dass du wieder da warst. Patrick, du sowieso auch toll, dass du da warst und auch wieder da warst. Vielen Dank.
Ich danke euch.
Sehr gerne.
Abspann.
Danke, Christine.
Danke, Julius.
Und Butterbrot-Anforderungen.
Ich weiß überhaupt echt nicht, welche Geschichte du überhaupt meinst. Das gehört sich so aufregend an und ich weiß gar nicht, worum es geht. Aber das erzählst du jetzt wirklich gleich mal, wenn die Mikrofone aus sind.
Ich kann es auch erzählen, wenn die Mikrofone an sind und wir schneiden es raus.
Aber wenn es sau langweilig ist, ist mir das jetzt auch vor unseren Gästen schon peinlich.
Okay.
Okay.
Na, dann schreibt uns. Wenn ihr es wissen wollt, schreibt uns. lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de ist das, glaube ich.
Lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de.
Okay,
bis bald.
Tschüss.
Tschüss.